Guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist der Martin und der Wolfgang mit dem deutschen Beitrag hier von Australien.
Ja, guten Morgen, Martin. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Welt steht Kopf und wir freuen uns darüber.
Und wie wollen wir anfangen? Wir mit australischen
Situationen? Wir fangen erstmal mit Europa an. Da brennt es ja am meisten im Moment. Mhm. Es sieht so aus, Europa, mhm. Kleinasien, so überhaupt so. Die gesamte Medienpolitik bringt ja eine. Ja, sind am bedürftigsten, die brauchen die Schlachtfeste und die wilden Videos von den Individualopfern. Sonst läuft der Absatz der Zeitung nicht.
Die haben Einschaltquoten jetzt, sind schlecht. Wir haben jetzt eine neue griechische Regierung. Was denkst du darüber, Wolfgang?
Naja, die Burschen treten ganz schön forsch auf. Das ist ja mal schon mal erfrischend für diese Weißhemden und dunkel-silbernen Schlipse, die es so gibt, ja, mit den zweireihigen Anzügen. Ist schon ganz erfrischend. Also ich finde, die Kleiderordnung so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, das haben ja schon mal die Grünen versucht in Deutschland, als die so das erste Mal im Bundestag kamen und dann später in die Regierung. Die haben sich aber dann schnell angepasst. Nun müssen wir dann mal abwarten, ob die auch sich anpassen, diese Griechen, ob also die Kleiderordnung sozusagen die Inhalte bestimmt oder die Inhalte durch die Kleiderordnung bestimmt werden.
Die Inhalte ja. Selbst,
was ja, sagst du dazu? Es ist erstaunlich, dass sie keine roten Hemden anhaben. Ja? Also blaue Hemden. Hellas blau.
Die Frage bringt ist auf dem Tisch, ob also die umsetzen können, was sie vorher in den Wahlen versprochen haben.
Naja, ich meine, in den Wahlen wird ja wie überall viel versprochen. Und eigentlich im Endergebnis wenig gehalten. Ich habe also selten eine Partei gesehen, die irgendwie demokratisch durch den demokratischen Wahlprozess gegangen ist, die also nicht unendlich viel versprochen hat und eigentlich kaum was gehalten hat. Das steht in den Sternen, aber populistisch ist natürlich, kommt das in Griechenland an. Ja? Weil die Griechen, für die meisten Griechen, vor allen Dingen für die armen Griechen, war der oder ist der Downfall, der ökonomische Downfall schon recht groß. Die hatten natürlich alle so ein bisschen blauäugig die Welt gesehen und eigentlich der Vorwurf des griechischen Finanzministers oder Wirtschaftsministers ist eigentlich richtig, dass eigentlich die EU eigentlich schuld an der griechischen Krise ist, weil die haben denen eigentlich ständig permanent zu viel Geld gegeben und sind auf die gefälschten Proposals reingefallen, ja, wo also einfach ständig falsche Zahlen sind. Das war also schon die Naivität der EU-Verwaltung. Muss man schon so sehen. Den Schuh müssen sie sich anziehen und da müssen sie wahrscheinlich auch ein bisschen Rechnungen bezahlen. Ob in dem Maße die das von Brüssel kriegen, was sie sich erwünschen, möchte ich bezweifeln und die privaten Geldgeber, mit denen zu verhandeln, ist ja ein Witz. Ja? Ich meine, die haben ja das Backup auf die Steuerzahlergelder durch die Regierung. Denen ist das eigentlich vollständig wurscht. Die sagen, okay, ja, wir machen Schuldenschnitt und dann kommt eben die Rechnung nach Brüssel. Ne?
Das Problem, was ich sehe, ist, dass also beide Seiten betroffen sind. Die Geldgeber sind genauso in der in der Bedrängnislage wie die Griechen, weil ein Haarschnitt, also ein Schuldenerlass, ist der einzige Ausweg.
Ne? Ja, aber eigentlich sind ja die Geldgeber Gangster. Die haben ihnen ja Geld gegeben mit dem Wissen, dass also, wenn die Sache platzt, wenn die zahlungsunfähig wären, dass dann das Geld von den Steuerzahlern kommt. Genau, ja? Genau. Das heißt also, das Risiko war minimal.
Und das ist auch, was im Moment die deutsche Regierung zum Beispiel protestiert, ne? Dass sie also nicht genug Steuern zahlen in Griechenland.
Ne? Ja, genau.
Das ist die Anklage. Ne?
Also ich meine, Schäuble hat ja sein Angebot erneuert, dass er den 500 Steuerbeamte schickt, die also da mal eine Struktur, reinbringen. Ja, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich in Griechenland durchsetzbar ist. Ja, also ich meine, ich habe ja mal in meinen jungen Jahren mal auf der Insel Naxos mit einem Griechen zusammen eine Windsurfschule betrieben in den Sommermonaten und da habe ich schon meine Erfahrungen mit den Griechen und mit ihrem Verhältnis zum Geld gemacht. Also ich glaube nicht, dass da vor allen Dingen nicht eine linke Regierung, ob die da so wirklich aufräumen kann, ob die da eine Struktur reinkriegen kann, vor allem mit 10.000 oder 8.000 oder 9.000 wieder eingestellte Staatsbeamte. Da geht doch der Schludrian genauso weiter, wie er war.
Ja, das ist die Logik. Wenn du die Wirtschaft ankurbeln musst, dann musst du erstmal 10.000
Beamte mehr einstellen.
Ja, ja. Öffentlichen Dienst ausweiten. Ja.
Naja,
das
also
ist eine europäische Art und Weise. Die ganze Politik der EU-Ausdehnung ist ja auch nur das Problem, weiter zu verlagern. Ne?
Da habe ich natürlich eine andere Ansicht drüber. Und das ist ja auch dann die Krise, wenn man Richtung Osten guckt mit der Ukraine, ja, ich meine, das ist ja genau das Gleiche. Da ist ja auch so, dass eigentlich da lange von bestimmten Bevölkerungsminderheiten abgeschöpft wurde oder immer noch abgeschöpft wird. Das ist also so fast wie die sizilianische Mafia da. Mhm. Und dazu kommt diese Angst von Putin, dass also diese Einkreisungspolitik nur wirksam wird von EU und NATO, also auf zwei Ebenen, militärisch, waffentechnisch und wirtschaftlich, ökonomisch, ja, also die und die Russen oder der Putin möchte halt selber bestimmen, wie viel iPods und iPads es gibt, ja. Und
ich habe da mal so eine Dokumentarsendung gesehen über die Versprechen, die gebrochen wurden seit der Wiedervereinigung.
Ne? Ja, ja.
Mit der Ausdehnung der NATO speziell.
Naja, ich meine, es ist schon eine imperialistische Expansionspolitik, die da die EU vielleicht auch naiverweise betreibt. Ich will gar nicht mal so sehen, dass da so eine Denke wie bei Hitler dahinter steckt, ja, also
aber auch wieder ökonomisch
Europa
begründet,
Raum, ne? Raum ohne Volk ohne Raum, das glaube ich nicht. Es geht wirklich eigentlich nur um Kohle, um Märkte, ja, genau. Und es geht auch um Landschaften und um Einflussbereiche, die nicht durch Gesetze oder EU-Gesetze reguliert sind. Wo man also machen kann, was man will. Ja. Ich denke da so, dass der Sohn von dem amerikanischen Finanzminister oder was weiß ich, also auf jeden Fall so, nee, der Vizepräsidentensohn, ist ja da der Vorsitzende von diesem Club, der da dieses Gas in der Ukraine fördern will. Ja. Und all solche Sachen, da gibt's also schon so Seilschaften, die ihre Gesellschaften gegründet haben, natürlich mit Duldung der Oligarchen, wo es also dann jetzt darum geht, diese gigantischen Agrarflächen in der Ukraine für Monsanto freizuschalten und wo die also schalten und walten können, was sie wollen. Und durch das Trade-Abkommen mit USA öffnen sie ja gleichzeitig die Tür in den EU-Wirtschaftsraum. Ja? Also ich meine, es ist alles sehr komplex, ja.
Also und da kommt jetzt auch das amerikanische Interesse ins Spiel. Ne?
Genau, deswegen auch dieses Liebäugeln mit da ein bisschen Waffen hin, dass die da so vor sich hin metzeln können.
Naja, wenn man die Waffen von Amerika hinschickt, dann können also auch die anderen Rüstungen.
Naja, die werden denen keine Flugzeuge geben und keine elektronischen Waffen und keine Hightech-Sachen, sondern die werden halt, die bauen ja jetzt schon Kalaschnikows in Amerika nach, weil die Russen die nicht mehr an die Amerikaner verkaufen. Es ist ja auch interessant, dass also die Kalaschnikows nicht immer nur von den Russen verkauft werden.
Und Chinesen, ne?
Sondern von den anderen auch, ja. Also die kaufen die ein und dann werden sie über irgendwelche Handelsfirmen.
Kalaschnikows und Toyota Trucks, ne?
Also auf jeden Fall die Situation ist also aufgrund der ökonomischen Hintergründe außerordentlich kompliziert und nicht mehr so einfach zu lösen, und das sind, da bewundere ich also auch den Steinmeier ein bisschen, der da ganz gut jongliert anscheinend mit diesen ganzen Fragen. Das ist so ein neuer Helmut Schmidt, glaube ich, ja. So, der wird wahrscheinlich, wenn er aus dem politischen Leben ausscheidet, dann auch von so einem Ostblock-Multi dann
als
der
Berater eingestellt,
der Vorstandssprecher oder der Aufsichtsratsmit Aufseher oder so. Also ich meine, der Steinmeier bemüht sich redlich, da den Deckel auf dem Topf zu halten und dass es vor allen Dingen auch keine Dichtung drin ist, dass es kein Dampfkochtopf wird, der dann irgendwann explodiert. Mhm. Und deswegen ja auch jetzt die Merkel und der Hollande nochmal den Putin beschwatzen. Aber ich glaube nicht so richtig, ob da was rauskommt. Also für den Putin, glaube ich, ist da nur eine Lösung, wenn der also einen Großteil dieser von den sogenannten Separatisten besetzten Gebiete in der Ostukraine, wenn die also da abgetrennt werden von der Ukraine und zu einer Freihandelszone oder Selbstverwaltungszone wird, so als Puffergebiet zwischen Russland und dem Westen. Aber darauf werden sich die Ukrainer nicht einlassen. Ja? Die werden also versuchen, mit allen Mitteln, die sie haben, diese Grenze zwischen Russland und der Ukraine so weit an den Originalgrenzen zu halten wie möglich. Ja? Also ich denke, ich weiß nicht, was man dem Putin wirklich anbieten müsste, dass der da auf den Zug springt. Ja? Also hoffen wir mal, dass die was in der Einkaufstasche haben, dass die da irgendwie französisches Parfum oder deutsche Schweinshaxe im Shopping-Basket haben, dass da also die beiden mit ein bisschen Erfolg da
haben. Thüringer Bratwurst aus Texas.
Ja, ich glaube, da steht der Putin nicht so drauf. Ja. Ich denke, der stellt schon mehr auf Schwein wegen dem Wodka.
Ich meine,
es muss schon mehr Schwein sein wegen Wodka. Ja, die trinken ja gerne Wodka und da muss das richtige Fett her und da passt Schwein, da passieren nicht Thüringer Bratwürste und schon gar nicht amerikanisches wie sagt man, Pseudofleisch von Monsanto, so Veggie-Burger.
Ne? Ja. Wie sieht's aus, hast du eine Meinung zu den deutschen Populistenbewegungen wie Pegida und
AfD? Naja, die stürzen ja jetzt schon ab in ihren Demonstrationszahlen. Ich denke, Ich schieb's mal auf das Kneipenniveau. Das sind also so Kneipenpolitiker und so Populisten, die also halt gängige Schlagworte jetzt ins Volk gestreut haben und die frustrierten Deutschen, die ja eh immer am Jammern sind, weil es ihnen angeblich so schlecht geht. Ich meine, in Deutschland gibt's eine Menge Leute, denen schlecht geht, ohne Frage.
Ja, aber
die Mitläufer da bei diesen Demonstrationen war ja wirklich mehr Mittelstand, also Leute, deren Einkommen eigentlich relativ gesichert ist. Und wo ich nicht sehen kann im Moment, dass denen an Kragen geht. Ja? Also das ist so, dass mit dem vollen Bauch demonstriert sich gut. Ja? So.
Ist das ähnlich wie in Frankreich und in England mit der UKIP und der Le Pen?
Ja, in Frankreich ist es noch ein bisschen anders, glaube ich. In Frankreich ist es, glaube ich, schon die Umstrukturierung von der Arbeiterklasse zu der Dienstleistungsgesellschaft, die ist in Frankreich, glaube ich, noch nicht so richtig gelaufen. Und da ist ein bestimmtes Potenzial da, das also einfach rechts ist. Vor allem auch unter dem Druck dieser eminenten Emigrantenzahlen, die Frankreich hat, durch die alten Kolonien und die Rechte, die diese Menschen haben, nach Frankreich zu kommen. Diese vielen Arrondissements, die es noch gibt, so weltweit, ja, wo also auch Frankreich irrsinnige Subventionen reinstecken muss, damit das funktioniert auf diesen ganzen französischen Ex-Kolonieinseln.
Und England ist auch ziemlich irrational.
Naja, in England, ich weiß nicht, in England liegt es, glaube ich, wieder anders. Da wird viel Lärm um nichts gemacht, um eigentlich so dieses pseudoparlamentarische Zwei-Parteien-System aufrechtzuerhalten. So ein bisschen wie in Australien auch. Ja?
Was ja bedroht ist durch die neuen Medien.
Ne? Da wird durch den Einfluss der Internetmedien, also der ganzen sozialen Netzwerke, wird sich da in den nächsten 15 Jahren wird sich eine Menge ändern. Da wird einfach Politik anders bewertet. und damit für die traditionellen Machtstabilisatoren und PR-Agenturen wird der Boden heiß.
Ja? Die können nicht Schritt halten.
Das damit, ne? Gerät aus dem Ruder für die. Ja? Ja. Die müssten Tausende von Leuten einstellen, die dann auch Twitter- oder Facebook-Konten aufmachen und die den ganzen Tag irgendwelche Meinungen da reinhämmern, um das auszugleichen. Also die Printmedien und auch die TV-Medien, glaube ich, dass die an Einfluss verlieren, denn wenn ich mir so auch in Australien, das sind europäische Fernsehprogramme, kenne ich nicht.
Und damit
aber wenn man da so
bei Definition ja auch die
ABC 24 News anguckt, das ist ja Mantra, ja. Also alle halbe Stunde kommt das Gleiche. Da gibt's ja, es passiert ja nicht so viel Neues. Man muss also so tun, als ob es was Neues gäbe. Und das kann man jetzt in der Diskussion um den Abbott-Rücktritt oder um das Schlachten von Abbott,
ja,
kann man das
ja sehr gut verfolgen. Ja, lenken wir mal die Aufmerksamkeit hier zu Hause.
Ja, was ist denn hier los? Nix ist eigentlich los. Bis Dienstag müssen wir warten.
Das Phänomen, was mir auffällt, ist, dass also in letzter Zeit Wahlen immer so 50-50 ausgehen.
Ja, das liegt an dem Wahlsystem. Das liegt an dem Zwei-Parteien-System. Das polarisiert sich da und Randgruppen oder Oppositionsgruppen haben über diese Wahlstruktur keine Chance. Das ist absolut. Das kannst du bei den Grünen jetzt in Queensland sehr gut sehen. Ja, ich meine, die Grünen machen da so eine gute Politik eigentlich und so nah an den Bürgern, trotzdem haben sie nur 8,8%. Ja? Und die haben es noch nicht mal geschafft, ein einziges Direktmandat zu kriegen irgendwo. Ja? Und das ist eigentlich, das zeigt eigentlich, dass dieses Zwei-Parteien-System oder wie nennt man das nochmal, dieses englische System,
Westminster-System,
dass das also einfach gar nicht mehr jetzt Schritt halten kann mit der Individualkritik und auch natürlich Kneipenpolitik dieser ganzen sozialen Netzwerker, ja, die sich den ganzen Tag da auskotzen, ja, und natürlich da viel mehr Stimmung machen und viel mehr Solidarität erzielen, wie das über Tageszeitungen, Leserbriefe passieren kann, ne? Oder über populistische Talkshows, ja? Wie Q&T oder
Q&T. In Deutschland, wo ja ein anderes System operiert, da vermeiden die das Problem in der großen Koalition. Ne?
Ja, wobei das, glaube ich, nicht mehr lange gut geht, diese große Koalitionsgeschichte. Ich glaube schon, dass durch das Wahlsystem in Deutschland Oppositionsbewegungen schneller in parlamentarische Sitze sich verwandeln können und da zumindest einen Einfluss nehmen können. Aber das dauert auch noch. Das dauert mindestens noch 2-3 Wahlen, bis sich da die absolute Krise einstellt. Und es hängt natürlich auch sehr stark, dieses System, stark mit Figuren ab. Und die Merkel ist nun mal eine starke Führungsfigur, wo sich die Bevölkerung aus den verschiedensten Gründen mit identifizieren kann. Ja? Und solange, also das funktioniert gut, das ist so wie bei den alten Römern. Man schickt also so irgendeinen Kämpfer in die Arena und der kämpft dann gegen die Christen oder kämpft gegen die Löwen oder kämpft gegen die Stiere. Aber das Prinzip, das funktioniert nicht mehr. Das wird komplizierter.
Ja, das war sehr gut von dir.
Ja, ich meine, das sind alles nur so angedachte Sachen und es gibt natürlich da noch keine statistischen Beweise dafür. Es ist alles auch so bei mir im Moment so ein gefühlsorientiertes Argumentieren oder Reden darüber. Und man muss abwarten. Wir müssen einfach Geduld üben und sehen, wie sich diese Dinge entwickeln. Das ist auch, sehr wichtig, wie die amerikanische nächste Präsidentschaftswahl, wie der Wahlkampf läuft und wie
und damit die Wahl auch ausgeht. Die globale Wirtschaftssituation, ja. Die ist ja flach im Moment.
Naja, die leben im Moment vom Gelddrucken und eigentlich ist das sehe ich das nicht mehr so wie Graham und du, dass also diese GDP-Sache so wichtig ist. Ich denke, die drucken einfach Geld. Denen ist das scheißegal, ob dahinter irgendwas steht, solange und vor allen Dingen, solange wir im ATM noch Geld rauskriegen, ja, also dieses Papier da, das nichts wert ist, solange wir das da noch rauskriegen, macht sich da auch keine ernsthafte Gedanken drüber.
Aber es hat zur Folge, dass also die schwächeren Ökonomien, die schwächeren Wirtschaftsräume,
die werden immer schwächer,
die werden weiter unterdrückt. Ne?
Die haben werden also unterdrückt.
Weniger und weniger zum Spielen da. Ne?
Die werden unterdrückt über Löhne, über Kreditrestriktionen
und Kürzungen. Ja,
und Kürzungen. Und die Polarisierung läuft auf sehr arm und sehr reich.
Ja. Das ist also...
Liebe Hörer, also auch für euch was zum Denken.
Die Welt wird reicher mit weniger und ärmer mit mehr Leuten.
Ja, richtig. Naja, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch unterhaltsames Denken und Diskussionen und vielleicht kriegen wir auch ein Feedback auf unsere Sendung.
Ja, möglicherweise. Da ist ja ein Kontaktbutton, den man benutzen kann auf meiner Webseite.
Ne? Okay, ich wünsche euch also einen schönen in Deutschland. Jetzt geht's auf den Sommer zu.
Frühling.
Ja, na, langsam. Frühling ist ja eigentlich
schon. Schnee.
Naja, das ist da ja auch so ein bisschen kompliziert
ein bisschen
mit dem Klima.
Frühling,
wir wissen nicht, ob es kälter wird oder wärmer wird. All das ist ja
das
auch
schon
ein anderes
wärmer.
Thema. Und ja, also bei uns wird es jetzt Sommer und geht langsam auf die Regenzeit zu. Und ja, dann wollen wir sehen, ob wir Regenschirme brauchen oder ob wir uns sonnen können.
Brauchen. In beiden Fällen.
Finanzielle Regenschirme vor allem.
Sonnenschirme und Regenschirme.
Ja.
Okay. Okay. Alles Gute, liebe Hörer.
Tschüss.
Vielen
Tschüss.
Dank fürs
Zuhören. Bis zum nächsten Mal.